Inforadio Podcast.
Wie werden wir nach dem Atomausstieg, nach der Energiewende wohnen? In Häusern, die dick mit Plastik eingepackt wurden, aus denen möglichst wenig warme Luft nach außen dringt? Womöglich mit aufwendigen Lüftungsanlagen statt mit offenen Fenstern? In energetisch auf eine Weise sanierten Wohnungen, die die Mieten deutlich steigen lassen? Passiert sogar das Absurde, dass nach dem Einpacken von Häusern der Energieverbrauch steigt, statt zu sinken? Wie sehen eigentlich die Städte aus, wenn die Fassaden nur noch hinter Dämmstoffen verschwinden? Solche Fragen zu stellen, heißt nicht, den Atomausstieg in Frage zu stellen. Sie sagen nur, dass es so, wie es jetzt gedacht und vorgeschrieben wird, nicht gehen kann, nicht gehen sollte. Mein Gast ist 73 Jahre alt, Architekt und einer, der manche Dinge, die nun vorgeschrieben sind oder vorgeschrieben werden sollen, zu Ende gedacht hat, nein, besser richtig durchdacht hat. Und deshalb möchte ich ihn auch nicht als Querdenker bezeichnen. Er will uns nichts verkaufen, keine Heizungsanlagen, keine Dämmstoffe. Er kann Bauphysik super einfach erklären und anschaulich vor allen Dingen. Und das tut er auch vor vielen Kolleginnen und Kollegen seiner Zunft und trifft immer wieder auf erstaunliches Unwissen. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Christoph Schwan. Herzlich willkommen.
Ich freue mich ebenfalls.
Herr Schwan, wir befinden uns hier im denkmalgeschützten Haus des Rundfunks des Architekten Hans Pölzig. Wie sähe das wohl aus, packte man auf die dunklen Keramikfliesen dieses Klinkerbaus dickes Dämmmaterial?
Also eine solche Maßnahme ist natürlich völlig absurd. Das Haus des Rundfunks ist eines der hochkarätigsten Baudenkmäler, die Berlin hat, sodass also niemand ernsthaft auf die Idee käme. Aber die albtraumhafte Vorstellung, dass man sowas doch macht, würde also im Prinzip einen weltweiten Skandal auslösen, weil so geht man einfach mit Baudenkmälern nicht um.
Sie beobachten das in Hamburg, da gibt es sehr viele Klinkerbauten. Schildern Sie uns das bitte.
Also man muss wissen, das Stadtbild von Hamburg ist sehr stark durch Backsteinarchitektur geprägt, die meistens von hervorragender Qualität ist, auch in architektonischer Hinsicht, aber auch bauphysikalisch von der Baustruktur her. Und nun gibt es natürlich Interessenten, die gerne diese Häuser in Dämmstoffe einhüllen wollen. Das wäre also für das Stadtbild von Hamburg verheerend, weil eigentlich eine prägende Architektur würde man schlicht vernichten. Hamburg würde eigentlich sein Gesicht verlieren. Die Denkmalbehörde in Hamburg sieht dieses Problem und ist also alternativen Vorschlägen, wie man diesem Problem entgehen kann, sehr aufgeschlossen, sodass ich kürzlich Gelegenheit hatte, vor dieser Behörde zu referieren und auf Möglichkeiten hinzuweisen, die den gleichen energetischen Effekt haben wie die gerechneten Ergebnisse einer Außendämmung, allerdings über eine bestimmte Art der Beheizungstechnik.
Da kommen wir natürlich drauf zu sprechen. Ja. Wie unsere Städte aussehen werden, ist ein großes Thema unter Architekten. Denkmalschutz eben, und das ist das Thema, und Energieeinsparungen kommen immer mehr in Konflikt. In Berlin gibt es für einzelne Orte zum Beispiel Erhaltungssatzungen, aber die Anforderungen an Gebäudesanierung werden eben nicht heruntergeschraubt oder entsprechend angepasst, und das passt einfach nicht zusammen.
Ja, also im Prinzip hat dieses Problem der Verordnungsgeber der Energieeinsparverordnung auch erkannt, sodass er eigentlich anerkannte Baudenkmäler von den Bestimmungen der Energieeinsparung ausgenommen hat. Da werden also eigentlich, kann man ohne weiteres auf Außendämmungen zum Beispiel verzichten. Damit wird natürlich nicht gelöst das Problem, dass auch bei Baudenkmälern man mit Heizenergie und dem Energieverbrauch sparsam umgehen soll. Und da gibt es eben Möglichkeiten, die eben nichts mit Außendämmung zu tun haben. Ich selber praktiziere schon seit rund 20 Jahren die Technik der Wandbeheizung, die in Fachkreisen als Temperiermethode bezeichnet wird. Sie besteht eigentlich darin, dass die Innenwände beheizt werden. Und als einer der energieeinsparenden Effekte besteht darin, dass durch diese Wandbeheizung die Wände nahezu vollständig ausgetrocknet werden und damit sich die Dämmwirkung dieser Wand praktisch verdoppelt.
Das ist jetzt schon ein bisschen Bauphysik. Ich will mir das noch ein ganz klein wenig aufsparen, weil ich zunächst erstmal die Grundannahme gerne von Ihnen erläutert wissen will, die bei Gebäudedämmung, eben bei der energetischen Sanierung, zugrunde gelegt wird, wo Sie meinen, diese Grundannahme sei falsch. Bitte erläutern Sie uns das.
Ja, also die Energieeinsparverordnung ist so strukturiert, vor allem in dem Teil, wo es um Gebäudetechnik geht, dass der praktizierende Architekt fast zwangsweise die Vorgaben der Energieeinsparverordnung nur durch Außendämmungen erreichen kann. Das ist mit Sicherheit auch ein Einfluss der Dämmstofflobby, die, wie man weiß, sehr intensiv auf die Entwicklung der Energieeinsparverordnung Einfluss genommen hat. Man sagt sogar, dass die Vertreter der Dämmstofflobby ihre Schreibtische in den entsprechenden Ministerien hatten und praktisch die Verordnung den Regierungsbeamten in die Feder diktiert worden ist. Liest man unter diesem Gesichtspunkt diese Energieeinsparverordnung durch, dann bestätigt sich eigentlich dieses Bild. Es wird also hier ausschließlich auf die Wirkung von Dämmstoffen gesetzt. Und das ist aber ein Verstoß gegen eigentlich alles, was die Physik eigentlich bisher so ergeben hat.
Warum? Was ist der Punkt dabei?
Ja, also die Grundlage der Energieeinsparverordnung ist die Berechnung eines sogenannten U-Werts. Dieser U-Wert, den muss man sich vorstellen als spezifischen Wert von Wandkonstruktionen. Und der bezeichnet die Fähigkeit, Wärme zu transportieren, allerdings nur unter der Voraussetzung völlig gleichbleibender Randbedingungen. Das heißt, dieser U-Wert gilt nur eigentlich in labormäßigen Zuständen, wo also Innenraum- und Außentemperaturen immer gleich sind. Und genau diese Situation hat man also am Gebäude nie. Man weiß ja, das Wetter ist der bestimmende Einfluss. Genau genommen müssen wir nur wegen des Wetters überhaupt heizen. Und der Einfluss des Wetters ist also die bestimmende Größe eigentlich beim Heizenergieverbrauch. Und ausgerechnet dieses Wetter hat überhaupt keinen Bezug zu den Berechnungen, zu denen Architekten und Energieberater verpflichtet sind.
Also habe ich das richtig verstanden? Also es geht darum, dass nur berechnet wird, wie viel warme Luft von innen nach außen kommt und nicht, was da außen passiert und möglicherweise auch an Wärme von außen nach innen geleitet wird.
Ja, also das bleibt völlig unberücksichtigt, weil ja diese Energieeinsparverordnung ein bauphysikalisches Modell hat, in dem es sozusagen um das Gebäude herum überhaupt keine Veränderung gibt. Da gibt es keine Solarstrahlung, da gibt es keine Temperaturveränderung, da gibt es gar nichts.
Mhm. Und aber das können Sie ja, haben Sie dann berechnet. Und ja. wie hoch ist dieser Einfluss?
Also dieser Einfluss, der ist immens. Es gibt einen Kollegen von mir, der Professor Klaus Meyer, der sich da mal intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und der hat dann einen sogenannten effektiven U-Wert ermittelt, bei dem also andere Gesichtspunkte auch noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung und ganz entscheidend auch die Eigenschaft von Wandkonstruktionen im Hinblick auf Wärmespeicherungsfähigkeit. Diese Eigenschaften kommen ja zum Tragen bei wechselnden Randbedingungen. Und da kann man sagen, dass diese U-Werte, die sich nach der Energieeinsparverordnung errechnen lassen, die sind maßlos überzogen. Das heißt also auch die daraus resultierenden Dämmmaßnahmen sind überzogen, aber die Industrie, die Dämmstoffe vertreibt, wirbt also pausenlos dafür, man soll noch dicker dämmen. Also mittlerweile geht die Tendenz in Richtung 20 bis 30 Zentimeter dicken Dämmschichten, die also vollkommen wirkungslos sind.
Warum?
Also Dämmschichten haben ja die Eigenschaft, dass sie den Wärmedurchgang verzögern. Eine Verhinderung des Wärmedurchgangs kann auch ein Dämmstoff nicht leisten. Da gibt es also nur einen Verzögerungseffekt. Weil jetzt nun das Wetter eigentlich sehr stark damit verbunden ist, dass zum Beispiel die Erde sich dreht, das heißt die Sonne scheint manchmal scheint sie nicht, dann spielen meteorologische Gesichtspunkte eine Rolle, wie zum Beispiel der Bedeckungsgrad des Himmels. Und das sind ja alles Einflüsse, die auf das Gebäude auswirken. Und zum Teil sind es sehr massive und riesige Energieeinträge, speziell unter dem Einfluss der Sonneneinstrahlung. Das sind also Einstrahlungsleistungen von 600 bis 700 Watt pro Quadratmeter. Man muss sich also vorstellen, das entspricht so ungefähr der gleichen Situation, als hätte man auf einem Quadratmeter Fläche zwei Bügeleisen auf höchster Leistung eingestellt. Das sind also gewaltige Energiebeträge. Trifft jetzt diese Energie auf Dämmstoffe, dämmen die natürlich auch und auch verzögern auch dort den Energiedurchgang. diese Verzögerungswirkungen von Dämmstoffen sieht eben in der Praxis dann so aus, dass diese von außen kommende Energie das eigentliche Gebäude überhaupt nicht erreicht.
Also, um das nochmal deutlich zu machen, wir reden jetzt zwar hier über bauphysikalische Vorgänge, das hat aber für jeden Einzelnen, 80% der Menschen in Deutschland leben zur Miete, enorme Auswirkungen, weil es natürlich einen Haufen Geld kostet, ein Gebäude zu dämmen und die Kosten dann natürlich auf die Mieter umgelegt werden und das sich doch ganz erheblich auswirken kann. Das als Zwischenbemerkung. Jetzt kann sich doch jeder vorstellen, was eigentlich passiert, wenn man etwas Feuchtes und Gebäude sind eben feucht mit Plastik einpackt. Also das schimmelt doch irgendwann. Frage also, produzieren wir heute die Bauschäden von morgen?
Ja, also das kann man durchaus sagen. Diese Dämmstoffe haben aufgrund ihrer Dichtheit und ihrer Materialeigenschaften auch dampfbremsende Wirkungen. Jetzt ist die Trockenhaltung eines Gebäudes funktioniert eigentlich dadurch, dass überschüssiger Wassergehalt im Mauerwerk nach außen abtrocknet. Eigentlich wie eine Unterhose auf der Wäscheleine. Das ist der völlig gleiche Prozess. Und genau dieser Abtrocknungsprozess wird durch Dämmstoffe natürlich behindert, sodass man zum Beispiel im Neubaubereich weiß man, wo ja die Materialfeuchten noch sehr hoch sind in Neubauten, da wird dringend davon abgeraten, sofort Dämmstoffe aufzubringen, weil sonst dieser Rohbau nicht mehr austrocknet. Also da kennt man dieses Problem und ist auch in der Fachwelt bekannt. Aber es gibt dann noch weitere ganz massive nachteilige Folgen dieser Außendämmungen, wie zum Beispiel, dass ausgerechnet im Hochsommer bei sehr hohen Temperaturen und sehr hohen relativen Luftfeuchtigkeiten ist der Dampfstrom, es gibt einen, man spricht in Fachwelt vom Partialdampfdruck, das führt dazu, dass der Wasserdampf von außen in den Dämmstoff in die Wandkonstruktion eindringt und dort aber auf kühlere Bereiche dringt. Und das ist im Prinzip genau die Stelle, an der der Dämmstoff auf dem Mauerwerk aufsitzt. Und dort kommt es dann zu Tauwasserausfällen, also zur massiven Wasserbildung. Und damit man sich da eine Vorstellung machen kann, muss man sich nur mal vorstellen, man holt im Hochsommer in einer solchen Wetterlage eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Dann sieht man ganz schnell, wie die nass wird. Die wird so nass, dass sogar das Etikett auf dem Weg vom Kühlschrank auf den Balkon schon abfällt. Das sind also ungeheure Wassermengen und die dann letztendlich zur Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, weil dieses tropfbare Wasser, das ja aus dem Dampf entstanden ist, das kann durch den Dämmstoff nicht mehr durchfließen. Diese Dämmstoffe sind in aller Regel wasserdicht, vor allem diese Dämmstoffe, die aus Kunstharzschäumen bestehen. Die lassen also das Wasser nicht mehr raus und das Wasser nimmt halt dann den einfachsten Weg und das ist einfach der Weg nach innen durchs Mauerwerk hindurch. Und da gibt es sehr oft die Situation, dass dann in solchen Gebäuden etwa im Herbst, Oktober, massive Schimmelbildung einsetzt, weil bis dahin ist dann die Durchfeuchtung der Wand so weit fortgeschritten, dass eben die Existenzgrundlagen für Schimmelbildung vorhanden sind.
Also das ist schon mal eine Gesundheitsgefahr für Menschen, die eben in solchen Häusern leben. Es gibt noch eine andere, nämlich die Belastung mit dem radioaktiven Edelgas Radon. Also im Bundesumweltministerium, Sie zitieren dort einen Mitarbeiter in einer Studie, die Sie verfasst haben, steht, dass die Förderung der Wärmedämmung mit dem Strahlenschutz etwas konkurriert. Bitte erläutern Sie uns das.
Ja, also da geht es um Folgendes. Diese Energieeinsparverordnung verlangt ja nicht nur hochgedämmte Gebäude, sondern auch luftdichte Gebäude. Das ist diese Forderung, steht zwar im völligen Gegensatz zu den Bedürfnissen von warmblütigen Säugetieren, die müssen nämlich atmen und benötigen permanent frische Luft. Aber diese Dichtheit der Gebäude führt dazu, dass der Luftaustausch in den Gebäuden dramatisch reduziert wird. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Passivhausbauweise, die ja sagt, dass wir eigentlich überhaupt keinen Wärmedurchgang mehr durch die Außenwände haben. Wir haben eigentlich nur noch Lüftungswärmeverluste. Das heißt also, die Forderung der Passivhausindustrie lautet daraufhin, den sogenannten Luftwechsel zu reduzieren, mit dem Ergebnis, dass sich natürlich schlechte und gesundheitsschädliche Stoffe, die sich in der Luft befinden, nicht mehr ausgiebig und ausreichend genau abgeführt werden. Und da gibt es eben ein Problem, das in der Fachöffentlichkeit kaum behandelt wird. Aber aus der Erdrinde dringt permanent Radon, das ist ein radioaktives Gas, ein Zerfallsprodukt aus Radium, das ja nach wie vor in der Erdkruste zerfällt. Und dieses Radium lagert sich vor allen Dingen in erdgeschossigen und ausgebauten Kellerräumen ein und führt dazu einem Anstieg der Radioaktivität in der Luft, die Gesundheitsschwelle also deutlich übersteigt. In Schweden hat man das genau untersucht und hat da entsprechende Konsequenzen gezogen. Zum Beispiel das Bewohnen von Kellerräumen ist in Schweden strikt untersagt. In der Berliner Bauordnung wurde das Wohnen in Kellergeschossen wieder ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen. An sich muss man wegen dieser Radongefahr eigentlich dringend davor warnen, luftdicht zu bauen und vor allen Dingen Kellergeschosse zu bewohnen oder teilzubewohnen. Gibt es ja sehr oft den Fall, dass eine Erdgeschosswohnung nach den Keller hinein ausgebaut wird und da zusätzliche Räume geschaffen werden. Und in diesen Räumen, da entstehen dann große Gefahren durch Radon. Leider wird dieses Thema von der Bundesregierung, die eigentlich verantwortlich ist für solche Dinge, überhaupt nicht behandelt.
Und das kriegt man natürlich nur im Griff, wenn man ordentlich lüften könnte. Gleich noch mehr dazu. Ziel der Gebäudedämmung ist ja, den Verbrauch fossiler Energieträger zu senken, also weniger CO2, Klimaschutz. Wird das dann dadurch nicht erreicht?
Also im Prinzip wird es nicht erreicht. Ich verweise da zum Beispiel auf eine Studie, die gemacht worden ist in den mittleren 90er Jahren. Die ist in Fachkreisen als GEBOS-Studie bekannt. Da war das Ergebnis, dass man verglichen hat, Gebäude mit und ohne Außendämmung, mit dem Ergebnis, dass außengedämmte Gebäude nach diesen Untersuchungen, das waren also reine Verbrauchsmessungen, lag der Energieverbrauch gleich 17% höher als bei den nicht gedämmten Gebäuden. Diese GEWOS-Studie wurde aber dann offensichtlich unter politischem Druck weggesperrt und ist gar nicht mehr zugänglich. Man kann nur noch Stellungnahmen zur GEWOS-Studie lesen, aus denen man dann ableiten kann, was eigentlich in der GEWOS-Studie drin gestanden ist. Und diesen Stellungnahmen zur GEWOS-Studie, da wurde dann auch noch guter alter wissenschaftlicher Brauch auf den Kopf gestellt. Da hat man nämlich dann ein Ergebnis gefunden nach der Methode, unsere Berechnungen widersprechen den Ergebnissen der GEWOS-Studie, also muss die GEWOS-Studie falsch sein. Bisher galt eigentlich immer der schöne Brauch, dass man eine These erstellt, man macht Berechnungen und am Ende steht dann die Messung, also das Experiment. Und wenn die Messung die bisherigen wissenschaftlichen Vorarbeiten nicht bestätigt, dann war das halt falsch. Wobei das ja nicht schlimm ist, auch ein Ergebnis, das dann letztendlich durch Messung nicht bestätigt wird, trägt ja zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Aber im Bereich der Gebäudedämmung geht es ja nicht um den wissenschaftlichen Fortschritt, sondern geht es schlicht und ergreifend um große Umsätze. Und diesen wirtschaftlichen Bestrebungen wird also Wissenschaft eigentlich klaglos geopfert.
Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel Berlin, Märkisches Viertel, 60er Jahre, Betonbauten. Da hat die Gesobau jetzt 5000 Wohnungen inzwischen saniert und auch energetisch saniert. Da gab es undichte Fenster, da gab es noch nicht mal Thermostatventile an den Heizungen und so weiter. Und sie behaupten nun, die Heizkosten seien um die Hälfte gesunken.
Also solche Aussagen kann man erst nach langjährigen Messungen machen, also ein Spontanergebnis unmittelbar nach Durchführung solcher Maßnahmen ist nicht aussagekräftig. Also seriöse Angaben in diese Richtung erfordern mindestens 5- bis 6-jährige permanente Messungen und eigentlich genaue wissenschaftliche Arbeit. Da kann man nicht nur auf die Heizkostenrechnung sehen. Das ist nicht aussagekräftig genug. Dann kommt dazu, dass ja bei solchen energetischen Sanierungen, da wird ja ein ganzer Katalog von Maßnahmen durchgeführt. Da wird sehr oft, was auch vernünftig ist, die Heizungsanlage überarbeitet. Es werden Fenster ausgetauscht und alles Mögliche, sodass man eigentlich den Anteil der Energieeinsparung aus Außendämmungen überhaupt nicht bestimmen kann. Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Also ich selber sage immer, die Dämmindustrie schmarotzt in einer gewissen Weise an durchaus wirksamen Energieeinsparmaßnahmen, wobei ich meine, dass die wirksamste Möglichkeit, Energie einzusparen, ist eigentlich in der Anlagentechnik. Das ist das Entscheidende. Man kann über die Heizanlagen sehr viel Verbesserung herbeiführen. Man muss sich ja nur mal überlegen, unsere konventionellen Heizanlagen, so wie sie sich uns heute darbieten, das ist ja ein System von Kesseln, Der Wort Kessel hat sich noch aus der Dampfheizungszeit erhalten. Ein System von Röhren, in denen dann warmes Wasser im Gebäude rumgeschickt wird und im Endeffekt einen Heizkörper, der dann letztendlich Luft erwärmt. Diese Heiztechnik ist eigentlich das Ende einer technisch-evolutionären Entwicklung aus der Dampfheizungszeit, ist also eigentlich völlig veraltet. Und vor allen Dingen geht diese Heiztechnik überhaupt nicht auf die physiologischen Ansprüche des Menschen ein. Der Mensch hat nämlich von warmer Luft gar nichts, das ist ja auch ganz klar, kann man leicht begründen. Die Oberflächentemperatur des menschlichen Körpers, die kann man mit etwa 35 Grad Celsius annehmen. Ein gut erwärmter Raum, der hat dann so Raumlufttemperatur so zwischen 21 bis 24 Grad. Das ist das, was man in der Praxis immer vorfindet. Das heißt, dass auch diese erwärmte Raumluft würde ja eigentlich den Körper abkühlen. Also man kann über Raumluft den Menschen nicht erwärmen. Also diese Vorstellung, es ging um die Erwärmung des Menschen, die ist also an sich falsch. Um was es bei Heizanlagen geht, ist ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Und dieses Raumklima ist aber ausschließlich abhängig vom Strahlungsklima. Die Lufttemperatur im Raum ist eigentlich relativ unerheblich. Und hat man ein Heizungssystem, wie zum Beispiel die von mir bevorzugte Temperiermethode, da setzt man auf ein Strahlungsklima. Die Raumlufttemperaturen, die stellen sich zwangsläufig in einem sehr guten Wert ein, den kann man gar nicht beeinflussen. Das sind in aller Regel Raumlufttemperaturen zwischen 19 und 20 Grad Celsius und sie liegen immer unter der Wandoberflächentemperatur, die so im Normalfall, im Normalbetrieb etwa 20 bis 22 Grad Oberflächentemperatur hat. Das heißt, die Raumluft ist immer kälter als die Wand.
Jetzt müssen Sie uns natürlich Ihr System erläutern. Also was machen Sie da? Was machen Sie anders als eine, in Anführungsstrichen, normale Heizung mit Lamellenheizkörpern?
Also technisch ist an sich ganz leicht vorstellbar. Man verlegt praktisch Leitungen. Ich bevorzuge den Baustoff Kupfer mit Kunststoffumhüllungen und diese Leitungen werden in Schleifen und Schlangen im Abstand von ungefähr 25 bis 30 Zentimeter auf den Wänden verlegt und eingeputzt. Das Ergebnis ist dann, dass die Wand sich völlig gleichmäßig auf ungefähr 21 Grad erwärmt und diese erwärmte Wand emittiert dann Wärmestrahlung, und zwar genau in dem Bereich, in dem sich der Mensch am behaglichsten fühlt. Es ist im Prinzip ein künstliches Sommerklima, wenn man so will.
Und das machen Sie in die Außenwände und es ist auch völlig egal, ob man da Möbel vor so eine Außenwand stellt.
Das spielt überhaupt keine Rolle. Man kann vor solche Wände auch Möbel oder Bilder hängen, weil diese Strahlungswärme, die ja die Wand emittiert, erwärmt natürlich in diesem Fall das Möbel oder das Bild und dann strahlt das Bild oder das Möbel wieder die Wärmestrahlung in den Raum ab. Und dann muss man auch wissen, alle Wände eines Raumes stehen ja dann im Strahlungsaustausch mit der beheizten Wand. Die beheizte Wand ist in aller Regel nur die Außenwand, also in den Innenwänden verlegt man sowas gar nicht. Und durch den Strahlungsaustausch gleichen sich dann die Wandtemperaturen sehr rasch an. Das ist ein Vorgang, der dauert so maximal 2 Stunden. Dann hat man auch auf Innenwänden, die gar nicht beheizt sind, hat man die gleiche Temperatur wie auf der Außenwand.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Architekt Christoph Schwan. Und wir reden darüber, wie wir in Zukunft wohnen werden. Was ist das, was uns Behaglichkeit bereitet, insbesondere natürlich im Winter? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Wenn Sie sagen, dass also das Wärmeempfinden des Menschen unabhängig davon ist, wie die Lufttemperatur ist. Denn das bedeutet nämlich, dass man, wenn man eine Heizung nach Ihrem Prinzip einbaut, man auch pausenlos sogar im Winter lüften kann. Geht da nicht einfach Wärme verloren? Das habe ich nicht verstanden.
Also durch einen Luftaustausch geht immer etwas Wärmeenergie verloren. Der Vorteil dieser Temperiertechnik besteht darin, dass die Raumlufttemperaturen wesentlich geringer sind. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, Luftaustausch heißt ja immer im Winter Austausch von erwärmter Luft gegen kühlere Luft, die man aus dem Freien herholt. Und je geringer das Temperaturgefälle ist, umso geringer ist natürlich auch der Lüftungswärmeverlust. Also auch diese Wandheizungstechnik vermeidet keine Lüftungswärmeverluste. Allerdings sind sie wesentlich geringer. Man kann also grob sagen, etwa sind nur noch halb so groß. Das hängt einfach mit den geringeren Systemtemperaturen zusammen.
Und diese geringeren Systemtemperaturen bewirken natürlich auch, dass das ziemlich effektiv ist, was Sie da an Energie einsetzen, richtig?
Ja, je höher eine Betriebstemperatur einer Heizanlage ist, umso unwirtschaftlicher arbeitet sie. Und das ist einer der Vorzüge dieser Wandheizungstechnik, besteht einfach darin, dass da nur mit sehr geringen Betriebstemperaturen gearbeitet wird. Die liegen so zwischen 25 bis maximal 35 Grad im sogenannten Vorlaufwasser, also dieser Wassertemperatur, die direkt ab dem Wärmebereiter im Keller weggeht. Und allein durch die geringere Betriebstemperatur kommt man da schon zu einer Senkung des Energieverbrauchs von etwa 20-30%. Dann ein großer Vorteil dieser Technologie ist, dass im Gegensatz zur Konvektionsheizung, so nennt man die Heiztechnik, die mit Heizkörpern arbeitet, wird die Wärmeenergie unmittelbar aus dem Wärmebereitungsbereich, also aus dem Heizkeller, in die Wand eingeführt und hat unterwegs keine Verluste. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie dieser gleiche Vorgang bei Konvektionsheizungen funktioniert, da wird ja völlig ungeregelt, wird warme Luft vom Heizkörper in den Raum gesendet, die ja dort verwirbelt, zum großen Teil, bevor überhaupt die Wand erreicht, schon wieder durch die Fenster entschwindet. Es ist also ein sehr uneffektives System. Ich selber habe mal da das Bild gebracht, bei der Konvektionsheizung die Wärmeenergie in die Wand einzutragen. Und das ist eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte. Es ist also genauso effektiv, wie wenn man eine Festungsmauer mit Wattebällchen beschießt. Ist also uneffektiv.
Wie teuer ist das? Man kann jetzt unterscheiden, die Baukosten, um so eine Heizung, wie Sie sie vorschlagen, einzubauen. Man spart dann komplizierte, hochkomplizierte Lüftungsanlagen und man spart die Gebäudedämmung. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Und wie teuer sind so eine Anlagen?
Also die reine Anlagentechnik kostet ungefähr das gleiche wie eine konventionelle Heizanlagentechnik. Wo dann wirklich sehr viel Geld eingespart werden kann, das ist im Bereich der Regelungstechnik. Diese Wandheizungstechnik, die hat einen sehr ausgeprägten Selbstregelungseffekt. Da muss man eigentlich gar nichts regeln. Die einzige Regelung findet eigentlich im Heizkessel statt, wo eben die Vorlauftemperatur bestimmt wird. Aber feinfühlige, raumweise Regelung ist völlig entbehrlich. Da muss man also auch kein Geld dafür ausgeben. Und so eine einfache Regelungstechnik ist natürlich auch nicht störanfällig.
Das heißt, die Betriebskosten sind auch nicht so hoch.
Im Endeffekt, wenn man also die Heizkosten sauber ermittelt, da muss man ja nicht nur den Heizöl- oder Heizgasverbrauch rechnen, man muss ja auch die Anlagekostenverzinsung rechnen und nicht zu vergessen den Wartungsaufwand. Und dieser Wartungsaufwand ist sehr teuer, da müssen ja hochqualifizierte Fachleute zum Stundensatz von mindestens 60 Euro plus Mehrwertsteuer aktiv werden. Und diesen Wartungsaufwand kann man sich bei der Temperiermethode weitgehend ersparen. Da genügt eine einjährige Inspektion des Wärmebereiters, ob er halt noch funktioniert, dann muss er mal gereinigt werden. Aber ansonsten muss man da nichts tun.
Nochmal, mir geht es jetzt nicht darum, eine Heizungstechnik zu propagieren, Werbung zu machen, etwa für irgendeinen Hersteller oder so, sondern es geht darum, dass es Alternativen gibt zu dem, was den Bauherrn vorgeschrieben wird. Und das ist nämlich genau der Punkt. Eigentlich dürfen Sie sowas doch gar nicht bauen.
Ja, also das Problem bei der Wandheizungstechnik besteht darin, dass es noch keine Normen gibt für diese Technik. Das ist ja auch der große Kummer der Fachingenieure für Heizanlagenbau, dass die diese Anlagen nicht berechnen können, weil sie über keine genormten Berechnungen verfahren. Diese Wandheizung geht auf empirische Erfahrungswerte zurück. Man kann sich damit trösten, dass diese Technik ja in sich eine uralte Heizungstechnik ist, weil sie entspricht von der Wirkungsweise her exakt der Heiztechnik, die schon die alten Römer hatten. Damals hieß das die Hypokaustenheizung. Auch die alten Römer waren eigentlich so klug und haben ihre Wände beheizt und nicht die Luft. Also insofern ist es eigentlich eine Renaissance. Also die Vorteile dieser Technik liegen so auf der Hand, dass ich mich eigentlich immer wundere, dass das immer noch nicht die Standardheiztechnik
ist. Ja gut, aber das heißt doch ganz konkret, also wenn jetzt ein Bauherr sagt, also okay, Herr Schwan, das ist nicht genormt und bauen Sie das mal bei mir ein und ich muss Ihnen das dann allerdings ja sicherlich unterschreiben, dass ich nicht hinterher zu Ihnen komme und sagen kann, Sie haben da einen Planungsfehler begangen.
Ja, also sehe ich im Moment als kein Problem mehr, nachdem ich selber diese Technik schon seit über 20 Jahren anwende und das hat noch immer sehr gut funktioniert. Das führt sogar so weit, dass wenn ich einen Bauherrn zum zweiten Mal als Auftraggeber habe, dann besteht der darauf, dass natürlich eine Wandheizung rein muss, auf was anderes lässt er sich gar nicht mehr ein. Also das ist ja nicht das Problem. Man kann also ohne weiteres, wenn man diese Planung dieser Wandheizungstechnik beherrscht und das ist auch nicht sehr schwierig, das ist also kein sehr schwieriges Fachgebiet, das kann man sich erarbeiten, dann kann man auch ohne weiteres gewährleisten.
Ja, also, aber was natürlich schwerer wiegt ist, und damit sind wir wieder bei der Allgemeinheit dieses Themas, ist, dass wenn Sie einen Energiepass erstellen müssen für so ein Haus, dass das dann eben nicht berücksichtigt wird als energiesparende Technik.
Also man kann diesen Energiepass, kann man auch bei Wandheizungstechnik natürlich ausfüllen, allerdings nicht auf den vorhandenen Formularen. Diese Formulare, die gehen einfach mal von Außendämmungen und solchen Geschichten aus und das gibt's halt bei dieser Technik nicht. Jetzt ist so, diese Energiepässe, die werden ja faktisch gar nicht geprüft. Also ich kenne in meiner Praxis nicht einen einzigen Fall, wo jemals solche bauphysikalischen Berechnungen, auch die formularisierten, jemals geprüft worden sind. Es hängt scheinbar auch mit dem Unwillen der Baubehörden ab, sich mit diesem Thema überhaupt zu befassen. Was da abgeliefert sind, sind ja Computerausdrucke, die im Prinzip kein Mensch nachvollziehen kann. Und unsere braven Baubeamten, die stellen sich ganz eindeutig auf den Standpunkt, wir sind keine Bauphysiker. Also prüfen wir das nicht. Letztens muss ja der Architekt dafür haften, das ist also dem sein Problem, wir können ihm seine Haftung nicht abnehmen. Also diese Energiepässe haben eigentlich nur einen sehr zweifelhaften Wert.
Sie planen ja solche Anlagen, Sie machen Altbausanierung. Fällt mir übrigens ein, wie macht man das bei Neubauten? Geht das da auch mit Ihrer Anlage?
Bei Neubauten,
wenn man so
genau
Betonbauten
so. Ja, ja,
baut?
Also die Technik dieser Temperiermethode unterscheidet sich vom Altbau, im Neubau eigentlich gar nicht. Im Neubau hat man nur ein paar Probleme nicht. Im Altbau muss ich ja überlegen, muss ich diese Leitungen in eingeschlitzte Rillen im alten Putz einlegen oder ist es wirtschaftlicher, dass ich einfach eine zweite Putzlage auf den alten Putz noch aufbringe? Das sind also im Prinzip bautechnische Probleme, die man lösen muss. Diese Wandheizungstechnik wird vor allen Dingen dann problematisch, wenn man es im bewohnten Bereich machen will. Da werde ich jetzt demnächst mich mit der Thematik beschäftigen und da kommt es also darauf an, dass man die Belästigung der Bewohner möglichst klein hält. Da kann man mit Staubschutzwänden und entsprechenden Vorkehrungen die Belästigung stark mindern. Völlig verhindern kann man sie überhaupt nicht. Aber ich denke, dass ein Mieter einer Wohnung letzten Endes diese Nachteile in Kauf nimmt, weil er hinterher eine wesentlich effektivere, bessere und auch im Betrieb billigere Heizanlage hat und das lässt er sich dann schon etwas kosten.
Also ich habe mir ein denkmalgeschütztes Haus angeschaut und das einzig Negative, was die Dame, sie ist auch Architektin, die das geplant hat und dann halt ausführen lassen, gesagt hat, war, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man einen Nagel in die Wand schlägt.
Ja, also dieses Problem gibt's rein theoretisch. Also in meiner Praxis hatte ich nur einen einzigen Fall, wo mal Nagel tatsächlich seine Leitung verletzt hat. Das war aber in der Bauphase. Da hat ein Maurer einen Nagel in die Wand geschlagen, weil er seinen Arbeitskittel aufhängen wollte. Ansonsten ist in meiner Praxis kein einziger Fall bekannt. Also das halte ich eigentlich aus der praktischen Erfahrung her für ein zu vernachlässigendes Problem.
Ja, aber es sieht natürlich auch toll aus, weil man keine Heizungsanlagen sieht und so weiter.
Ja.
Herr Schwan, es ging ja, wie gesagt, nicht darum, jetzt eine einzelne Heizungstechnik hier zu propagieren, sondern es ging darum, aufzuzeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt und dass diese Möglichkeiten, von denen die Vorschriften machen, eben offenbar nicht berücksichtigt werden und andere, die unter Umständen sehr viel teurer sind, vorgeschrieben werden. Sie und Kollegen von Ihnen arbeiten aber auch doch politisch daran, dass eben die Energieeinsparverordnung auch eine solche Methode dann zulässt?
Es ist so, das ist leider Gottes eben auch ein Politikum, diese ganze Thematik. Und zwar einfach aus der Situation heraus, dass im Bereich der Gebäudesanierung um riesige Umsätze an Baustellen. Das sind also viele Milliarden Euro, die jedes Jahr umgesetzt werden mit der Zielsetzung, Heizenergie einzusparen. Die Anforderungen werden immer stärker und als praktizierender Architekt merkt man auch mehr und mehr immer den starken Einfluss der Dämmindustrie, die eben einseitig darauf setzt, es müssen die Dämmstoffe möglichst dick aufgebracht worden. Das ging ja ganz bescheiden an mit 60 mm Dämmstärken. Da hat man sich ja schon Wunderdinge versprochen. Dann wurden die Anforderungen der Energieeinsparung ständig erhöht. Die praktische Folge war eigentlich nur eine einzige, und zwar die Verdickung der Dämmschichten. Und mittlerweile gilt ja schon jemand als Energieverschwender, wenn er nicht mindestens 15 cm Dämmschicht auf seine Häuser draufpackt. Und das ist also eine ganz eindeutige Fehlentwicklung, in denkmalgeschützten Bereichen eigentlich völlig intolerabel. Und wenn man sagt, man macht es ja ohnehin nicht, zum Beispiel eine Stuckfassade mit Dämmstoffen zu verkleiden, dann gibt es eigentlich nach den Vorgaben unserer Verordnungsgeber in der Bundesregierung überhaupt keine Möglichkeit, Energie einzusparen bei Denkmälern. Das ist ja sehr unbefriedigend. Allerdings mit der Temperiertechnik geht es. Es gibt aber natürlich da Widerstände. Sollte sich zum Beispiel meine Idee durchsetzen, und dafür spricht einiges, dass es sich durchsetzen wird, dann ist es natürlich für die Hersteller von Dämmstoffen ein Schlag, den sie nicht unwidersprochen hinnehmen werden. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn meine Thesen sich in einer breiteren Öffentlichkeit verbreiten, dann wird es Widerstand aus der Dämmstoffindustrie geben. Man muss überlegen, die Dämmstoffindustrie selber erklärt ja eigentlich ganz stolz, dass sie jedes Jahr 5 Millionen Quadratmeter Fassaden mit ihren Materialien beglückt. Und wenn man sich dann überlegt, dass da etwa so ein Quadratmeter Fassade nicht unter 100 Euro zu bekommen ist, dann kann man sich ausrechnen, was für gewaltige Summen da im Spiel sind. Dann haben diese Außendämmsysteme ja fast immer noch die Begleiterscheinung, dass die Fenster erneuert werden müssen, weil in diese gedämmten Fassaden passen die alten Fenster gar nicht mehr rein. Das heißt also auch noch, die Fensterbauindustrie sahnt da auch noch ganz schön ab, obwohl die meisten Fenster noch tadellos sind und die könnte man auch mit auch altes Kastenfenster, schon 100 Jahre alt ist, und den Fall haben wir ja zum Beispiel hier in Berlin ja gehäuft, lässt sich mit einfachen Mitteln wieder so herrichten, dass es wieder eine Lebenserwartung von 50 Jahren hat. Da wird also sinnlos Geld ausgegeben für unnötige und eigentlich letztens erfolglose Maßnahmen. Und diese Erfolglosigkeit, die erkennt man ja auch daran, dass man die Dämmindustrie eine Gewährleistung des technischen Erfolgs, der heißt ja Einsparung von Heizenergie, lehnt sie ja ab. Sie kriegen gar keine Gewährleistung. Das ist also auch einzig im Bereich des Bauwesens und im Werkvertragsrecht, dass eine Branche sich das erlauben kann, die Gewährleistung abzulehnen. Das ist an sich mit dem Werkvertragsrecht überhaupt nicht vereinbar, wird aber so gemacht.
Wissen Sie, wer sich freut über solche Fassaden, habe ich gehört? Die Spechte. Also Leute, die ihre Häuser gedämmt haben, haben zunehmend Schwierigkeiten mit Spechten, weil die da ihre Nester reinbauen. Aber den Gag habe ich mir auch bewusst zum Schluss aufgehoben. Vielen Dank, Herr Schwan, für dieses Gespräch. Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kalle. Heute der Architekt Christoph Schwan. Nächste Woche schon einmal angekündigt, dann aber aus aktuellen Gründen auf einen anderen Termin verlegt. Der Umgang mit Behinderten. Professor Bernd Arbeck von der Humboldt-Universität zu Berlin hat eine Streitschrift zum Thema verfasst. Er wird mein Gast sein. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.